24 Daily. Schneller, aktueller. Der tägliche Morgen-Podcast mit allen Top-Stories aus Politik, Österreich, Sport
Hallo
und Society. Präsentiert von Alex Nausner.
Ich hoffe, ihr seid gut aus dem Bett gekommen. Heute haben wir ein Programm für euch, das unter die Haut geht. Wir blicken zu Beginn nach Dallas, wo heute Abend der absolute Showdown der Fußball-Weltmeisterschaft steigt. Viele sprechen auch vom vorgezogenen Finale. Vize-Weltmeister Frankreich bittet Europameister Spanien zum ultimativen Halbfinalkracher. Dann auch schauen wir in die österreichische Politik, die von einer erschütterten Krankheitsdiagnose tief bewegt wird. Finanzminister Markus Matterbauer muss sich einem harten medizinischen Kampf stellen. Dazu hören wir auch Wolfgang Fellner bei uns in OE24 Daily. Außerdem in der Sendung, der wilde Ex-Neos-Rebell Veit Dengler geht in die nächste Runde. Ein unfassbares Justizversagen rund um eine schwere Straftat erschüttert das Land. Und bei Volkswagen droht ein beispielloser Kahlschlag, der auch Österreichs Industrie eiskalt erwischt. Wir gehen gleich rein in die Details und starten mit Fußball.
Fußball-WM 2026.
Und dort wird heute die Stunde der Wahrheit schlagen. 100 Spiele hat es gebraucht, um die absolute Elite der Weltrangliste herauszufiltern. Heute Abend um 21 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit steigt in Dallas das erste Halbfinale, das von Experten bereits als das vorweggenommene Endspiel gefeiert wird. Vize-Weltmeister Frankreich fordert Europameister Spanien. Die Franzosen marschieren mit einer gnadenlosen Offensivpower und Megastar Kylian Mbappé durch das Turnier, während die spanischen Ballkünstler rund um Rodri mit einer fast unbezwingbaren Abwehrfestung dagegenhalten. Es ist das Duell der absoluten Superlative. Morgen folgt dann der zweite Kracher zwischen Argentinien und England. Aber heute blickt die gesamte Sportwelt gebannt nach Texas. Wer löst das erste Ticket für das große Finale?
Der Aufreger des Tages.
Wir kommen in den Inlandsteil und diese Nachricht hat die politische Landschaft gestern wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen. Es gibt große Sorge um den Gesundheitszustand von Finanzminister Markus Matterbauer. Der SPÖ-Politiker hat öffentlich bekannt gegeben, dass er an Krebs erkrankt ist. Sein Büro hat die Diagnose eines Lymphoms am Wiener Allgemeinen Krankenhaus mittlerweile bestätigt. Bereits gestern hat der dreimonatige Therapieplan im AKH begonnen. Trotz der schweren medizinischen Behandlungen will Matterbauer seine Amtsgeschäfte vollumfänglich weiterführen, bittet aber gleichzeitig um einen respektvollen Umgang mit seiner Privatsphäre.
Ja, große Sorge gibt es aktuell rund um den Gesundheitszustand von Finanzminister Markus Matterbauer. Der SPÖ-Politiker hat bekannt gegeben, dass er an Krebs erkrankt sei. Diese Information wurde ebenfalls bereits durch sein Büro gegenüber OE24 bestätigt. Demnach begibt sich der Finanzminister ab Montag nun in Therapie wegen eines Lymphoms am Wiener AKH. Er wird seine Amtsgeschäfte trotz der Therapie natürlich weiterhin auch fortführen. Allerdings hat man bereits vorab kommuniziert, dass es aufgrund dessen auch verständlicherweise zu Terminverschiebungen kommen kann. Matterbauer selbst hat auch bereits gegenüber OE24 ein Statement abgegeben und das möchte ich an dieser Stelle kurz zitieren. Finanzminister Markus Matterbauer sagt, in Österreich leben deutlich über 400.000 Menschen mit einer Krebsdiagnose. Seit kurzem bin ich einer davon. Es handelt sich bei meiner Diagnose um ein Lymphom, eine Erkrankung, die in den letzten Jahren dank umfangreicher Forschung und des guten österreichischen Gesundheitssystems sehr gute Heilungschancen aufweist. So also der Finanzminister. Wichtig für eine Heilung natürlich ist, dass man die Therapie umgehend auch antritt. Dementsprechend wird diese ab dem Montag gestartet und wird dann über 3 Monate hinweg fortgeführt. Diese Termin- und Therapieeinheiten werden natürlich zusätzlich eingefügt in den bereits straff durchgetakteten Terminkalender von Markus Matterbauer. Dementsprechend auch bereits vorab die Kommunikation, dass es zu Terminverschiebungen kommen kann. Aber nichtsdestotrotz wird man das Ganze so einplanen, dass der Finanzminister seine Funktion natürlich auch weiterhin voll und ganz auch begleiten kann und dementsprechend auch als Finanzminister weiterhin in Österreich agieren kann. Außerdem hat Finanzminister Matterbauer auch noch eine zusätzliche Bitte abgesetzt, nämlich, dass man die Kommunikation zwar offen halten möchte, aber man bittet hier vor allem um einen respektvollen Umgang mit seiner Erkrankung, denn natürlich auch für die vielen anderen Personen, die in Österreich an Krebs erkrankt sind, ist das eine zusätzliche Belastung, natürlich nicht nur für die erkrankte Person selbst, sondern auch für Familie, Freunde und bei ihm natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Finanzamt. Im Namen des gesamten Teams von OE24 TV wünschen wir dem Finanzminister Markus Matterbauer natürlich baldige Genesung.
Unser Herausgeber Wolfgang Fellner ordnet diese dramatische Situation und die enormen Heilungschancen der modernen Medizin ein.
Ja, man muss dazu sagen, die Nachricht hat halt wie eine Bombe eingeschlagen, weil ja das Budget von ihm gerade erst am Freitag fertiggestellt und fertig präsentiert wurde. Das heißt, praktisch mit der Fertigstellung dieses Doppelbudgets, das ja eine Herkulesaufgabe war, hat er also seine Krebserkrankung jetzt öffentlich gemacht, heute Vormittag. Und da gehört natürlich erstens viel Mut dazu, zweitens auch sehr viel Kampfgeist. Denn was wissen wir darüber, wie du richtig sagst? Wir wissen, dass es Lymphdrüsenkrebs Krebs ist, muss man sagen, und dass medizinisch als Lymphom wird es bezeichnet, ist eine Krebserkrankung des Lymphsystems, das eine wichtige Rolle bei der Immunabwehr spielt. Und grundsätzlich wird hier zwischen dem Hodgkins-Lymphom und dem deutlich häufigeren Non-Hodgkin-Lymphom unterschieden. Die Erkrankung kann Menschen jeden Alters betreffen, tritt jedoch je nach Unterform unterschiedlich häufig auf. Typische Anzeichen sind schmerzlos geschwollene Lymphknoten. Darum geht es ja, darum ist es ja als Lymphknotenkrebs bezeichnet. Meist am Hals, in den Achseln oder in der Leiste. Hinzu kommen häufig sogenannte B-Symptome wie Fieber, starker Nachtschweiß und Gewichtsverlust. Manche Betroffene leiden außerdem unter ziemlicher Müdigkeit, Juckreiz oder eher erhöhter Infekt, sprich Grippeanfälligkeit. Und die Behandlung richtet sich je nach Art des Lymphoms, dem Stadium der Erkrankung natürlich und dem allgemeinen Gesundheitszustand. Zum Einsatz kommt in der Regel eine Chemotherapie, die der Finanzminister also jetzt dann machen muss, oder eine Strahlentherapie oder moderne Immuntherapien und zielgerichtete Medikamente. Üblicherweise wird da Chemotherapie eingesetzt, möglicherweise bekommt der Finanzminister aber auch eine Immuntherapie. Dank großer medizinischer Fortschritte haben sich die Heilungs- und Überlebenschancen in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verbessert. Man muss dazu sagen, 80-90% ist mittlerweile die Chance, dass man wieder komplett hergestellt ist bei Lymphdrüsenkrebs, dank dieser großartigen Medizin, die wir haben. Das heißt, nach menschlichen Ermessen wird der Finanzminister also wieder ganz gesund werden, 80-90%. Allerdings muss man dazu sagen, das belastet natürlich unglaublich, wenn du da mehrfach in der Woche zu einer Chemotherapie ins AKH musst, auch wenn es eine Immuntherapie ist, dann ist das eine schwere Belastung, körperlich, zeitlich natürlich auch, aber vor allem vom Kräftehaushalt her, vom Aktivitätslevel, man ist dann doch nach so einer Chemotherapie extrem müde, extrem abgekämpft. Also das erfordert schon einen besonderen Einsatz, wo man den Hut ziehen muss vor dem Finanzminister, dass er hier in dieser Situation mit voller Kraft weiterarbeitet. Er hat ja gesagt, er wird auf jeden Fall den Job genauso weiterführen wie bisher. Er wird etwas weniger Termine geben, weil er ja logischerweise zur Chemotherapie ins AKH muss. Aber im Prinzip will er das also weiterführen wie bisher, will seinen Finanzministerjob vollinhaltlich ausüben. Und das ist natürlich eine, wenn er das macht, eine Superleistung, weil gerade in der jetzigen Zeit, wenn jetzt der Finanzminister ausfallen würde, nicht auszudenken, was das für die Regierung bedeuten würde.
Es ist ein Schritt an die Öffentlichkeit, der in der Spitzenpolitik alles andere als selbstverständlich ist. Wolfgang Fellner über die bemerkenswerte Offenheit des Finanzministers und die Auswirkungen auf das gesamte Land.
Das ist ein sehr ehrlicher Politiker, der da ohne Schmäh agiert. Auch seine Budgetrede war ja von Ehrlichkeit geprägt, jetzt ganz anderer Art.
Ja.
Aber wie gesagt, also der ist sehr ehrlich, sehr offen, auch in seiner Kommunikation. Andererseits, du kannst jetzt auf die Dauer das ja nicht geheim halten. Ich meine, der Mann ist bekannt. Der wird im AKH, er wird sich im AKH behandeln lassen, wird er dort logischerweise erkannt werden bei der Chemotherapie. So wie diese Stadt vernetzt ist, wird es nur einige Tage dauern und die ersten Redaktionen werden erfahren, dass der Finanzminister bei einer Chemotherapie im AKH ist. Also das hätte sich eh nicht geheim halten lassen müssen, aber es ist natürlich bewundernswert, dass er so offen an die Öffentlichkeit geht, dass er auch sich für die medizinische Versorgung ausspricht. Er hat ja gesagt, 400.000 Menschen haben diese oder eine ähnliche Krebserkrankung in Österreich. Die meisten von ihnen überleben mittlerweile. Also das ist schon eine ganz, ganz dramatische Situation. sowohl für Österreich generell, wann jeder 20. oder von den Erwachsenen bereits eine Krebserkrankung hat. Einerseits macht es jetzt natürlich auch sehr betroffen und sehr aufmerksam auf diese Geißelkrebs. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr optimistisch, wenn man weiß, dass 80-90% geheilt wird, dass also die Chancen für Markus Matterbauer sehr gut sind. Und wir halten ihm beide Daumen, dass das gut gehen mag. Hut ab vor seiner Leistung, auch vor dem Umstand, dass er da jetzt mit voller Kraft weiterarbeitet.
Der Politaufreger.
Wir bleiben im Parlament, wo der viel diskutierte Rauswurf beim Pinken Club jetzt rechtliche und organisatorische Fakten schafft. Veit Dengler ist Geschichte bei den Neos. Auf der Homepage des Parlaments ist er zwar noch zu sehen, ab sofort fungiert der Mitgründer der Liberalen aber nur noch als wilder Abgeordneter. Damit ist seine politische Schlagkraft massiv beschnitten. Für jede eigene Gesetzesinitiative braucht er nun die Unterstützung von mindestens 4 anderen Mandataren. Dengler selbst legt nach dem internen Tribunal noch einmal nach, während die Parteispitze rund um Beate Meiner-Reisinger versucht, die Wogen zu glätten.
Matthias Strolz, Gerald Loacker, Stefanie Crisper und jetzt Veit Dengler. Sie alle waren vor wenigen Jahren noch bei den Neos im österreichischen Nationalrat aktiv. Mit Veit Dengler geht nun ein weiterer Gründer der Liberalen. Er wurde am Wochenende ja von den Neos, wenn man so will, rausgeworfen. Auf der Homepage des Parlaments, wie wir hier erkennen können, ist er noch mit einem Foto vertreten. Er wird allerdings als wilder Abgeordneter fortan fungieren. Das bedeutet, dass er für eine Gesetzesinitiative zumindest 4 andere braucht, um hier überhaupt etwas selbst einzubringen. Dengler selbst, der hat ja moniert, dass die Neos hier diktatorisch geführt werden. Es gab große Kritik an der Parteichefin Beate Meindl-Reisinger und auch am Umstand, dass man hier sich von einigen Werten vollkommen verabschiedet habe, beispielsweise was die Parteienförderung anbelangt. Wie wir hier in dieser Grafik auch erkennen können, ist diese ein Vielfaches höher als in anderen Ländern. Vom Bund gibt es jährlich 79,8 Millionen Euro. Das ist dann nach Mandatsstärke aufgeteilt. Also die FPÖ, die hat hier das meiste Geld und auch die Clubförderungen sind gestiegen im Juli, nämlich um 3,3%. Dengler hat gemeint, er habe dies auch im Grazer Wahlkampf zum Thema gemacht und wollte in der vergangenen Woche eine getrennte Abstimmung dazu haben bei den Budgetgesprächen. Diese hat es nicht gegeben und in weiterer Folge gab es ja dann auch eine interne Sitzung der Neos. Hier soll Dengler das Gespräch aufgezeichnet haben. Er sagt, er habe dies vorher kommuniziert. Die Sitzungsteilnehmer, die sagen anderes. Und hier sehen wir beispielsweise einen Tweet von Helmut Brandstätter, der sagt, Kolleginnen wurden belauscht und das sei nicht akzeptabel. Auch die Frage, wer schlussendlich diesen Ausschluss vollzogen hat, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Beate Meindl-Reisinger hat sich ja noch nicht dazu geäußert und Christoph Wiederkehr, der meint auf X, dass er und auch die Außenministerin gar kein Stimmrecht gehabt haben. Das Ganze, nämlich der Ausschluss, sei auf Antrag vom Clubpräsidium auch erfolgt. Dengler, ein durchaus umstrittener Nationalratsabgeordneter, er wurde auch als außenpolitischer Sprecher vor einiger Zeit abgesetzt, hat sich immer wieder für einen NATO-Beitritt ausgesprochen und wie er nun fungieren will, ob es die große Abrechnung geben wird, all das wird man dann wahrscheinlich in den kommenden Wochen zeigen. Nun ist seine Ära bei den Neos vorbei. Wann und ob aber bei den Neos wieder Ruhe einkehren wird, nachdem es die rote Karte für den Pinken gegeben hat, das wissen wir dann wahrscheinlich erst nach Abpfiff der Weltmeisterschaft.
Crime des Tages.
Ein Kriminalfall sorgt unterdessen für massive Diskussionen und wirft ein extrem kritisches Licht auf die Lücken in unserem Justizsystem. Ein 21-jähriger Syrer, der wegen Vergewaltigung bereits rechtskräftig verurteilt war, hätte Anfang Juli seine Haftstrafe in Wiener Neustadt antreten müssen. Doch er tauchte einfach unter. Weil die Behörden am Wochenende den Informationsfluss blockierten, wusste niemand vom Nichtantritt. Die schreckliche Konsequenz: Nur wenige Tage später soll der Mann am Wiener Schwedenplatz ein 16-jähriges Mädchen in sein Auto gelockt und sexuell missbraucht haben. Der Tatverdächtige sitzt mittlerweile in Haft, doch die Frage nach dem Behördenversagen bleibt laut. Für die neuen Vorwürfe gilt die Unschuldsvermutung.
Ein wegen Vergewaltigung rechtskräftig verurteilter Syrer, der hätte bereits Anfang Juli seine Haftstrafe in der Justizanstalt Wiener Neustadt antreten sollen. Stattdessen allerdings hat er sich nur wenige Tage später in der Bundeshauptstadt Wien eine weitere schwere Straftat zu Schulden kommen lassen. Der Fall, der sorgt nun für mächtig Kritik und vor allem für große Diskussionen rund um mögliche Lücken im österreichischen Justizsystem. Der Mann, wie schon angesprochen, hätte bereits Anfang Juli, ganz genau gesagt am 3. Juli 2026, die besagte Haftstrafe antreten sollen. Das tat er jedoch nicht und nur 3 Tage später, in der Nacht auf den 6. Juli, da soll er ein 16-jähriges Mädchen unter falschem Vorwand in sein Auto gelockt haben, das Ganze im Bereich des Schwedenplatzes. Und später soll er das Mädchen dann in diesem Auto auch sexuell missbraucht haben. Das Landesgericht in Wiener Neustadt wusste zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nichts vom Nichtantritt der Haftstrafe durch den 21-Jährigen, weil die zuständige Justizanstalt diese Nachricht noch nicht weiter übermittelt hatte. An dieser Stelle ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass zwischen dem Haftantrittsdatum und dem weiteren Vorfall in der Bundeshauptstadt Wien ein Wochenende gelegen hatte, weswegen möglicherweise der Informationsfluss zwischen den Behörden unterbrochen gewesen war. Um die Historie vielleicht, um diesen Fall ein bisschen aufzurollen, blicken wir zurück in den Dezember 2025. Damals wurde der 21-Jährige nämlich rechtskräftig wegen Vergewaltigung verurteilt. Aber schon während des damaligen Verfahrens, muss man sagen, kam es zu Unregelmäßigkeiten und Unzuverlässigkeiten durch den 21-Jährigen. Beispielsweise soll er einen der Hauptverhandlungstermine nicht eingehalten haben. Das Ganze blieb unentschuldigt. Man hat dann versucht, polizeilich den 21-Jährigen vor Gericht vorzuführen. Aber die Beamtinnen und Beamten konnten den 21-Jährigen nicht an seiner angegebenen Meldeadresse vorfinden. In weiterer Folge hat man ihn dann aber später festnehmen können. Man hat ihn unter Untersuchungshaft gestellt. Der 21-Jährige hat dagegen rechtliche Schritte eingeleitet und dann letztlich am Oberlandesgericht in Wien auch Recht bekommen. Grundsätzlich wurde die Untersuchungshaft verhängt wegen einer Tatbegehungs- und Fluchtgefahr. Diese konnte dann gerichtlich allerdings nicht belegt werden, lediglich Tendenzen, dass der 21-Jährige vielleicht versuchen würde, sich dem Verfahren zu entziehen. Zusätzlich gab es zuvor aber noch weitere Probleme, beispielsweise mit der Bewährungshilfe. Da gab es mehrere vereinbarte Termine, die der 21-Jährige ebenfalls nicht eingehalten hat. Im Mai diesen Jahres kam dann die offizielle Bestätigung der Haftstrafe inklusive einer einmonatigen Frist, die der 21-Jährige auch versichert hatte, einzuhalten für den besagten Haftantritt. Nun, dadurch, dass diese weitere Straftat vorgefallen ist, konnten die Beamtinnen und Beamten allerdings den 21-Jährigen ausfindig machen. Man hat ihn festgenommen und er befindet sich aktuell in einer Justizanstalt. Nach dieser weiteren mutmaßlichen Tat allerdings richtet sich nun aktuell der Blick auch vor allem auf das Justizsystem in Österreich. Denn es stellt sich natürlich die große Frage, hätte man diese Informationen am Landesgericht in Wiener Neustadt früher erhalten, hätte man dann anders agieren können und möglicherweise die Straftat gegen das 16-jährige Mädchen in Wien vermeiden können. An dieser Stelle ist noch dazu zu sagen, für den 21-Jährigen gilt zumindest für den zweiten Fall gegen das 16-jährige Mädchen die Unschuldsvermutung.
Österreich Story.
Zum Schluss blicken wir auf die Automobilindustrie, wo der Volkswagen-Konzern vor radikalen Einschnitten steht. Konzernchef Oliver Blume drückt beim Personal massiv auf die Bremse und will weltweit rund 50.000 Arbeitsplätze abbauen. Sogar die Schließung von 4 großen Werken in Deutschland steht im Raum. Dieser radikale Sparkurs erschüttert die Branche bis nach Österreich. Über 135 heimische Zulieferbetriebe und mehr als 6.000 Arbeitsplätze hängen direkt am VW-Tropf, besonders in Oberösterreich und der Steiermark.
Seit vielen Jahrzehnten ist er aus dem Straßenbild nicht mehr wegzudenken. Der VW, der Volkswagen, der sich auch in Österreich einen Namen gemacht hat. In den letzten Jahren, da hat der Konzern VW allerdings mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen und Konzernchef Oliver Blume, der drückt jetzt, was die Anzahl der Beschäftigten betrifft, ordentlich aufs Bremspedal, denn es sollen rund 50.000 Beschäftigte abgebaut werden, wie Blume sagt. Laut des Konzernchefs ist das darauf zurückzuführen, dass die Gemeinkosten 20% höher seien als bei anderen vergleichbaren Unternehmen. Seit Beginn dieses Jahres, also seit Jänner, gibt es ja auch einen Sparplan bei VW und immer wieder wird gemunkelt, dass bis zu 4 Werke in Deutschland dicht machen könnten. Konkret wären das die Werke Emden, Hannover, Zwickau und auch Neckarsulm. Aber man will sich hier nicht festlegen, sagt allerdings, dass diese 4 Werke für die 2030er Jahre noch gar keine Genehmigung haben. Also auch hier steht ein großes Fragezeichen. Insgesamt wird sich das Ganze auch auf die Automobilindustrie weltweit und auf Beschäftigte bei VW auswirken, auch auf insgesamt 135 Unternehmen in Österreich, die mit VW in Verbindung stehen. Insgesamt 6.300 Arbeitsplätze, wie aus einer Studie aus dem Jahr 2024 hervorgeht, werden hiervon auch betroffen, denn die österreichische Automobilindustrie, die setzt sehr stark auch auf den deutschen Hersteller und speziell in einigen Bundesländern ist das zu sehen, in Oberösterreich oder auch in der Steiermark. Hier sind es vor allem Lieferanten, denn ein großer Teil, 85% dieser Zulieferer werden dann tatsächlich auch nach Deutschland exportiert. Ja, wie sieht es jetzt aus und warum befindet sich überhaupt die Automobilbranche in einer derartigen Zwickmühle und einer so schwierigen wirtschaftlichen Lage? Das hat natürlich sehr viele Gründe. Zum einen einmal der Wettbewerbsdruck, den es gibt, vor allem auch aus China. Zum zweiten aber auch die verstärkte Herstellung von E-Fahrzeugen. Hierfür wird vor allem, was den E-Antrieb betrifft, nur ein Drittel der Beschäftigten tatsächlich auch benötigt. Und all das führt dann auch in Verbindung mit zahlreichen Managementfehlern dazu, dass immer wieder Mitarbeiter abgebaut werden. Insgesamt gibt es in Österreich ja sehr viele Autozulieferer. Wir denken beispielsweise an Magna Steyr in Graz, wo es rund 13.000 Beschäftigte gibt. Es gibt aber auch die BMW-Motoren in Steyr in Oberösterreich oder auch zu nennen wäre hier die Porsche Holding und hier hätten wir auch wieder eine Verbindung direkt zu VW, denn das ist die Vertriebsschiene von VW in Österreich und auch in Südosteuropa. Was der Abbau von 50.000 Stellen auch für österreichische Arbeitnehmer bei einigen Unternehmen bedeutet, ist noch unklar. Hierzu wollte sich der Konzernchef von VW nicht äußern.
Das gigantische WM-Halbfinale in Dallas, die emotionale Krebsdiagnose unseres Finanzministers, das erbitterte NEOS-Nachbeben und ein erschütternder Justizskandal in Wien, das ist der Stoff, der Österreich an diesem Dienstag bewegt. Wenn ihr jeden Morgen pünktlich zum Frühstück lückenlos und direkt informiert sein wollt, dann lasst uns jetzt ein Abo da und aktiviert die Glocke auf YouTube. Auch über ein Like freuen wir uns. Passt auf euch auf, kommt gut durch den Tag, wir hören uns morgen wieder bei OE24 Daily.
OE24 Daily. Schneller, aktueller. Der tägliche Morgenpodcast mit allen Top-Stories aus Politik, Österreich, Sport und Society. Präsentiert von Alex Nausner.